Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehrwink am Mikrofon herzlich willkommen. Diese Tage haben eine Farbe, weiß. Es ist bitterkalt, ein großer Teil des Landes liegt unter einer geschlossenen Schneedecke und weil wir so ein Wetter nicht mehr gewohnt sind, läuft der Verkehr auf Straßen und Schienen auch nicht so richtig rund. Wir sprechen gleich mit dem ZDF-Wetterexperten Özden Terli über Kälte in Zeiten der Klimaerwärmung. Anschließend geht es um neue Einreisebestimmungen für die Schweiz und für Österreich. In Corona-Zeiten werden die Grenzen wieder weniger durchlässig. Wir sprechen mit Jochen Stey von der Initiative Ausgestrahlt über die Fachkonferenz zur Endlagerung von Atommüll am Wochenende und informieren im Verbrauchertipp über Fahrradanhänger. In einigen Teilen Deutschlands war es ziemlich heftig. Kräftiger Wind, jede Menge Neuschnee, unpassierbare Straßen und Schienen, auf denen kein Zug fährt. Zu Hause bleiben ist immer noch für viele, die es können, die beste Option, vielleicht nach einem Ausflug in den Schnee in nächster Umgebung. In Zeiten der Klimaerwärmung sind wir so etwas nicht mehr gewohnt und darüber spreche ich jetzt mit Özden Terli. Er ist Meteorologe und erklärt uns beim ZDF normalerweise das Wetter. Guten Tag, Herr Terli.
Ja, guten Tag, Herr Ehring.
Erst einmal ganz konkret, woher kommt der massive Kälteeinbruch?
Ja, das ist jetzt erst einmal darauf zurückzuführen, dass im Norden ein enormes Hoch sich gebildet hat, und zwar von Grönland bis nach Skandinavien. Und da hat sich die kalte Luft gesammelt und dagegen rennt quasi die feuchtwarme Luft aus dem Südwesten an. So war es ja nun gut über 11 Tage, muss man sagen, also schon eine ungewöhnlich lange Situation. Ja, und da gab es eben eine Verschärfung mit diesem letzten Tief und dann kam es zu diesen Schneefällen von Samstagabend bis jetzt eigentlich noch.
Wie passt denn so ein Kälteeinbruch, der ja wohl auch eine ganze Zeit lang dauern wird, zum allgemeinen Trend der Erwärmung durch die Erderwärmung, durch den CO2-Emissionen?
Ja, Sie sagen es ja, den allgemeinen Trend, global ändert sich ja da nichts daran. Die Erwärmung schreitet ja weiter voran und das letzte Jahrzehnt war das wärmste global und so lokale Effekte kann es geben und letztendlich führt man auch solche Kälteausbrüche durchaus auch auf die Veränderungen von Strömungen in der Atmosphäre. Also Stichwort Polarwirbel, das ist ein Tief in etwa 30 Kilometer Höhe. Man nennt es auch die Stratosphäre und normalerweise dreht er sich halt gegen den Uhrzeigersinn und dann kann es eben dazu kommen und das kommt auch normalerweise vor, dass er gestört wird und dann bricht die Kälte quasi aus. In diesem Herbst, muss man sagen, kam der überhaupt nicht zur Ruhe, eierte die ganze Zeit rum und auch Experten haben sich darüber gewundert. In der Forschung sagt man, dass das durchaus auch Verbindungen mit dem Eisverlust in der Arktis zu tun hat. Und wenn man sich anschaut, wie wenig Eis wir im vergangenen Oktober hatten, die Arktis ist ja quasi gar nicht zugefroren erst einmal, es hat sehr lange gedauert. Und letztendlich ist es ja auch so, dass wir gar nicht mehr so eine große Kälte in der Arktis haben. Die Arktis erwärmt sich dreimal so schnell wie der Rest des Planeten. Also die Luft, die uns erreicht, ist auch nicht mehr so kalt wie zum Beispiel vor knapp 40 Jahren, wo es diese Schneekatastrophe gab. 78, 79 ist ja jetzt in aller Munde. Also das war jetzt von der Temperatur her schon in der Form anders als damals.
Dieser Polarwirbel, Sie sagten es, der schließt normalerweise die Kaltluft in der Arktis ein. Wird der denn durch die Klimaerwärmung immer wieder schwächer oder was ist da der Zusammenhang?
Also es ist wohl nicht die Häufigkeit, aber die Störungen des Polarwirbels halten länger an. Und das ist untersucht, Marlene Kretschmer hat das untersucht, das ist ein aktuelles Paper. Da ist viel Wissenschaft hinter, da wird viel geforscht und man muss ja sagen, solche Ereignisse muss man schon auch mit Wissenschaft betrachten. Meteorologie ist ja eine Wissenschaft, das ist ja nicht nur Wetter und man nennt es ja auch Physik der Atmosphäre. Und da muss man auch schauen, was gibt die Wissenschaft aktuell her und das mit einfließen lassen. Zu sagen, es ist nur Wetter, ist ein bisschen kurz gegriffen und lässt quasi die Wissenschaft ziemlich links liegen.
Was sagt denn die Wissenschaft dazu, wie lange so eine doch etwas ungewöhnliche Wettererscheinung dauern kann?
Also so ein Kaltluftausbruch, wie er jetzt ist, also wir sehen ja jetzt auch für die nächsten mindestens mal anderthalb Wochen, dass es so bleiben wird. Es kommt eben darauf an, wie der Polarwirbel verschoben wird. Derzeit ist er nicht quasi da, wo er hingehört. Er müsste quasi genau zentral über der Arktis sein. Er ist verschoben und dementsprechend wirkt das auf die Atmosphäre. Das ist immer zeitverzögert. Knapp zwei Wochen später setzt sich das dann nach unten durch. Das ist natürlich jetzt der Idealfall. Man redet ja auch vom Split zum Beispiel. Da gibt es eine bestimmte Formation. Ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen. Dann bricht die kalte Luft erst recht aus und dann dann kann das über Eurasien passieren oder Amerika. Aber das war in diesem Jahr gar nicht mal so der Fall. Also es war nicht der klassische Ausbruch der Kälte, wie wir es zum Beispiel 2018 gesehen haben. Das ist ausgeblieben. Und wenn man ein Jahr zurückschaut, da war der Polarwirbel sogar sehr konsistent auf dem Nordpol, hat sich fast gar nicht bewegt. Und auch das ist wiederum zum Beispiel untersucht worden, dass es auf Winterstürme eine Wirkung hat. Das bedeutet, die Meeresströmungen, die haben sich immer weiter nach Norden verschoben und daran orientieren sich die Winterstürme und werden quasi kräftiger aus West. Also es gibt vielerlei Verquickungen, es hängt viel miteinander zusammen und das muss man immer betrachten und nicht immer gewinnt das gleiche Phänomen. Mal ist es das eine, mal das andere. Aber was grundsätzlich denn? Daran zu zweifeln, dass die Erde sich weiter erwärmt, das ist einfach nicht angebracht.
Özden Terli war das ZDF-Wetterexperte zum Kälteeinbruch und dem Zusammenhang mit der Erderwärmung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Einen Skiurlaub in Österreich oder der Schweiz verkneifen sich die meisten Menschen momentan, obwohl manche Pisten zumindest zeitweise öffnen dürften. Der Grund ist natürlich die Corona-Pandemie. Die Lage ist etwas unübersichtlich zwischen Lockerungsbemühungen und neuen Verschärfungen. Heute treten in der Schweiz und in Österreich neue Einreisebestimmungen in Kraft, die die Einreise erschweren. Thomas Wagner dazu.
Ich bin gerade in Bezau im Bregenzer Wald und habe hier einen Kundentermin. Das ist Österreich im Bregenzer Wald direkt.
Robert Nietzsche wohnt im deutschen Linder am Bodensee, pendelt aber als freier Handelsvertreter einer österreichischen Versicherungsgesellschaft täglich hinüber ins österreichische Nachbarland Vorarlberg. Heute Vormittag gestaltete sich das ein gutes Stück weit mühsamer als in den zurückliegenden Wochen.
Also seit heute ist eine sehr ausführliche Grenzkontrolle. Das fängt damit an, dass man schon mit der Autobahnauffahrt Lindau etwa eine halbe Stunde braucht für die nächsten 500 Meter bis zur Grenzkontrollstelle Hörbrand und dann sehr genau kontrolliert und befragt wird. Man muss einen Haufen Papiere mitbringen, zum einen natürlich seinen Reisepass, seine Pendlerbescheinigung und ab übermorgen auch ein Pre-Travel-Clearance-Papier, das man im Vorweg...
Und das ist neu. Selbst Berufspendlerinnen und Berufspendler müssen ab Mittwoch das Travel-Clearance-Papier, also die Bestätigung einer elektronischen Vorabmeldung und die Bestätigung über einen negativen Antigen- oder PCR-Test nachweisen. Doch schon heute hat Österreich die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland deutlich intensiviert, denn ab heute treten in Österreich mit der Öffnung von Geschäften und Museen erste Corona-Lockerungen in Kraft. Durch die neuen Bestimmungen sollen im Gegenzug aber Einreisende aus den Nachbarländern durch die Vorlage eines negativen Testergebnisses zum einen möglichst sicher und durch die elektronische Vorabanmeldung zum anderen auch nachverfolgbar gestaltet werden. Touristische Anreisen sind derzeit so gut wie gar nicht möglich. Wer kein Pendler ist oder einen geschäftlichen Einreisegrund hat, muss trotz Vorlage eines negativen PCR-Tests in eine 10-tägige Quarantäne. Touristische Übernachtungen in Hotels und Pensionen bleiben verboten. Ab heute hat darüber hinaus ein weiteres Nachbarland die Anreisebestimmungen verschärft.
Neue Regeln gelten auch für Reisende.
Und die sind, berichtet das Schweizer Fernsehen SRF, seit Mitternacht in Kraft. Wer aus Risikogebieten einreist, muss vorab ein elektronisches Anmeldeformular ausfüllen, ein negatives Testergebnis vorlegen und für 7 Tage in Quarantäne. Auf Deutschland bezogen gelten diese Regelungen nach Angaben des Schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit aber nur für Reisende aus den Bundesländern Sachsen und Thüringen. Allerdings Ganz unabhängig von der Herkunft müssen Flugreisende, die in die Schweiz wollen, bereits vor dem Abflug einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wer zudem mit dem Flugzeug, mit einem Schiff, mit einem Bus oder mit dem Zug in die Schweiz kommt, muss seit heute bei der Einreise seine Kontaktdaten in ein Formular eintragen. Dies diene, so das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit, im Falle eines Corona-Ausbruchs der besseren Nachverfolgung von Infektionsketten. Diejenigen, die mit dem Auto oder mit dem Motorrad einreisen, müssen dieses Formular dagegen nicht ausfüllen, vorausgesetzt, sie kommen aus keinem Risikogebiet, also aus deutscher Sicht weder aus Sachsen noch aus Thüringen. Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz im deutschen Grenzgebiet zur Schweiz haben, also beispielsweise im Bodenseeraum oder am Hochrhein, sind ebenfalls von der Pflicht zum Ausfüllen eines Einreiseformulars befreit.
Österreich und die Schweiz verschärfen ihre Einreisebestimmungen, Thomas Wagner berichtete. Wer am Wochenende zu Hause bleiben wollte, konnte sich die Zeit sinnvoll vertreiben, zum Beispiel bei der ersten Fachkonferenz zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Die fand nämlich online statt. Wer wollte, konnte sich anmelden und über einen Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung diskutieren, der gut die Hälfte Deutschlands als prinzipiell geeignet für ein Endlager befunden hatte. Gut 1.500 Menschen waren dabei und einer von ihnen war Jochen Stey von der Initiative Ausgestrahlt, einer seit dem Jahr 2008 aktiven Anti-Atomkraft-Organisation. Guten Tag, Herr Stey.
Guten Tag.
Herr Stey, wie hat die große Konferenz online denn funktioniert?
Na, ich würde sagen, es sind so zwei Sachen, die ich da bemerkt habe. Das eine war, es gab Referate von Fachleuten, die waren schon erhellend, also zu merken, dass in diesem Zwischenbericht, den es ja gibt seit September, über die Gebiete, die nun in die weitere Suche eingehen sollen, 54% des Bundesgebiets, dass daran doch sehr viel auch fachlich auszusetzen ist. Ja, da wurden teilweise Gebiete benannt, da gibt es gar nicht die Gesteine, die die Bundesgesellschaft behauptet. Es besteht sogar die Gefahr, dass dann im weiteren Verfahren Gebiete rausfallen, die vielleicht besser geeignet sein könnte durch die Ansätze, die dort gewählt wurden. Also da gab es eine Menge Kritik dran und das war gut, dass die auf den Tisch kam. Was nicht funktioniert hat, war wirklich eine breite Diskussion der Menschen, die dann wirklich sich beteiligen wollten. Dafür war nicht genug Zeit, dafür waren die technischen Möglichkeiten nicht ausgereift genug, dafür hat auch die Moderation nicht genug gesorgt, sage ich mal. Also das war wirklich sehr schwierig.
Es geht ja um die ernsthafte Suche nach einer besten Lösung, wo das Atommüllendlager hin soll. Oder ging es mehr um das Verschonen des eigenen Standorts nach dem Motto, jeder Standort könnte geeignet sein, nur nicht der, wo ich gerade wohne?
Na, ich glaube, es gibt gerade beides in der Gesellschaft. Es gibt Regionen oder es gibt Menschen, die sagen, wenn sie davon gehört haben jetzt hier, wir sind auch im Topf drin mit unserer Gemeinde, die einfach erstmal sagen, nee, bloß nicht bei uns. Ich habe dafür ein gewisses Verständnis, weil das Risiko dieser Atommülllagerung ist ja nicht klein. Es gibt kein absolut sicheres Gestein. Ja, von daher, dass das niemand bei sich haben will, ist ja erstmal klar. Andererseits, den Müll gibt es, den kriegen wir auch nicht wieder weg. Von daher müssen wir uns kümmern als Gesellschaft. Und gerade die Regionen, die gibt's auch und die gerade auch Bürgerinitiativen, die sagen, ja, wir wollen konstruktiv mitwirken, wir haben ein Interesse dran, die am wenigsten schlechte Lösung zu finden und wenn die bei uns ist, dann ist es so, dann ist nicht schön. Gerade die, die also echte Beteiligung und gesellschaftliche Verständigung wollen, die haben es unendlich schwer, weil das in diesem Format so gar nicht wirklich vorgesehen ist. Und von daher haben dann die sogar bessere Karten, die einfach sagen, ja, wir wollen jetzt hier aber das nicht bei uns haben. Es gab bayerische Gemeinden, die haben massiv mobilisiert zu dieser Konferenz, um dann Abstimmungen zu gewinnen. Und ich glaube, das Problem lässt sich so nicht lösen mit Mehrheit gegen Minderheit, sondern nur mit gesellschaftlicher Verständigung.
Nach dem vorläufigen Bericht ist ja mehr als die Hälfte Deutschlands prinzipiell geeignet. Hätte man das mehr eingrenzen können aus Ihrer Sicht und was wäre dann rausgekommen?
Naja, was rausgekommen ist jetzt bei dieser Konferenz, ist, dass dieser Zwischenbericht, den die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE, vorgelegt hat, dass der im Prinzip nicht dem gesetzlichen Auftrag entspricht. Die BGE hätte es viel weiter eingrenzen müssen, das hätte noch Zeit gebraucht. Es ist schön, dass jetzt schon mal Zwischenergebnisse vorliegen, aber es ist nicht der gesetzlich verlangte Bericht. Also das heißt, zum Beispiel hat sie nicht alle Daten verwendet, die die Länder vorgelegt haben, sondern hat überall ideales Gestein angenommen und deswegen sind diese Riesenflächen zustande gekommen. Aber es gibt natürlich nicht überall das ideale Gestein und von daher ist das nicht der Bericht, über den jetzt eigentlich diskutiert werden soll. Deswegen gab es auch die Forderung, die Konferenz zu verschieben, bis wirklich der gesetzeskonforme Bericht vorliegt. Aber ob das wirklich so durchkommt, ist noch offen. Der Antrag selber, der wurde quasi ein Stück verhindert, dass der diskutiert wurde. Von daher lief dann da auch viel mit Verfahrenstricks und so. Das war nicht sehr schön. Also das ist der große offene Konfliktpunkt. Wird es nochmal einen ordentlichen Bericht geben von der BGE oder macht man jetzt auf dieser sehr dünnen Grundlage weiter? Eine Grundlage, die noch dünner wird dadurch, dass die verwendeten Daten zum großen Teil nicht öffentlich einsehbar sind und dadurch nicht überprüfbar. Also Transparenz ist leider bisher auch nicht vorhanden.
Jochen Stey von der Initiative Ausgestrahlt war das. Herzlichen Dank für das Gespräch. Es ist alles so schön praktisch. Immer mehr Geräte im Haushalt laufen über das Internet. Von der Haustür bis zur Beleuchtung ist vieles möglich. Sicherheit ist ein wichtiges Argument dafür. Wer von außerhalb die Wohnung überwachen kann, sieht sofort, wenn etwas nicht stimmt. Doch sicher ist das nur, wenn auch die digitale Technik dahinter sicher ist und Eindringlingen keine Eintrittspforten bietet. Darauf haben heute die technischen Überwachungsvereine aufmerksam gemacht. Sie stellten ein Siegel für die Sicherheit im digitalen Zuhause vor. Anja Nehls mit den Einzelheiten.
Alexa, mehr Romantik bitte.
Und schon dimmt Alexa für das Pärchen auf dem Sofa das Licht. Die Heizung wird wärmer, aus den Boxen kommt romantische Musik. Laut Werbespot eines Herstellers ganz einfach. Smart-Home-Lösungen sind im Kommen, aber noch nicht so weit verbreitet. Ein Smart-TV, also ein Fernseher, der mit dem Internet verbunden ist, nutzen bereits fast 70% der Verbraucher, die der TÜV-Verband jetzt in einer Studie befragt hat. Lautsprecher mit Sprachsteuerung, allerdings gerade mal 14%. Eine Videoüberwachung des eigenen Zuhauses, auf die zum Beispiel auch vom Urlaubsort aus zugegriffen werden kann, nutzen 6% und eine intelligente Kaffeemaschine gerade mal 3%. Lea Siebert hat letztens ein paar Tage in einem Smart Home von Bekannten gewohnt und fand das gewöhnungsbedürftig.
Das war ein ziemlich großes Haus und da waren alles eigentlich miteinander verknüpft. Auch Schließsystem, also man hat nur noch mit einem Code die Tür geöffnet. Die Heizung und die Klimaanlage wurde durch ein Tablet im Wohnzimmer gesteuert. Da konnte man jeden Raum einzeln anwählen. Also jeder Raum hatte Boxen eingebaut. Da konnte man in jedem Raum einzeln den Ton einstellen, wo man was hören will und wie laut. Also ich habe schon ganz gerne noch so wirklich einen An- und Ausschalter, den ich betätigen kann, der manuell funktioniert. Weil oft sind Sachen, die nur noch elektronisch funktionieren, hast du halt, wenn sie kaputt sind, auch wenig Chancen, irgendwas zu ändern.
Zur smarten Haustechnik gehört alles, was irgendwie mit dem Internet und dem eigenen Netzwerk verbunden ist und dann beispielsweise über das Handy per Taste oder Sprachbefehl gesteuert werden kann. Und das ist mit Vorsicht zu genießen, so Joachim Bühler vom TÜV-Verband. Denn smarte Lösungen bieten so via Internet Eingangstore für ungebetene Gäste.
Zum Beispiel die Hausschließanlage, die per Video und per Vernetzung auf- und entriegelbar ist. Wenn sich da jemand aufschaltet und einfach mal die Türen aufsperrt und dann munter reinmarschiert, dann braucht er kein Brecheisen mehr, sondern nur noch einen intelligenten Hackerangriff und schon ist er im Haus.
Deshalb müsse mehr für die Sicherheit solcher Geräte getan werden, so Bühler. Zum Beispiel mit einem entsprechenden Prüfsiegel, das der TÜV jetzt entwickelt hat. Auch die Bundesregierung wolle zwar ein IT-Sicherheitskennzeichen auf den Markt bringen. Das sehe aber keine unabhängige Überprüfung von Dritten vor, sondern lediglich eine Eigenerklärung der Hersteller, dass sie sicherheitskonform arbeiten. Der TÜV sei durchaus in der Lage, IT-Sicherheit zu beurteilen und die Sicherheit zum Beispiel einer vernetzten Schließanlage zu garantieren.
Wir verfügen über viele Experten, die sich im Hochsicherheitsbereich, im IT-Hochsicherheitsbereich bewegen. Und wir schauen uns dann nicht nur die Schließanlage und die digitale Technik an, wir schauen uns auch das Unternehmen an. Gibt es da regelmäßige Sicherheitsupdates? Gibt es da eine Abteilung, die dafür zuständig ist? Wir gucken uns die Rechenzentren an, in denen Daten gespeichert werden, ob da die Anforderungen erfüllt sind. Und wir schauen uns einmal im Jahr an, ob diese ganzen Anforderungen noch aktuell sind. Das heißt, wir prüfen dieses Produkt und das Unternehmen auf Herz und Niere.
2/3 der Befragten in der Studie des TÜV-Verbandes geben an, dass sie Sorge haben, dass smarte Geräte Ziel eines Hackerangriffs werden. Im privaten Haushalt hat bereits eine sprechende Puppe als Kinderspielzeug Schlagzeilen gemacht, mit der es theoretisch möglich wäre, Kinder auszufragen und die Informationen dann zu missbrauchen. Der TÜV-Verband will mit seinem Siegel jetzt den Herstellern die Möglichkeit geben, ihre Produkte zu kennzeichnen, um so den Kunden Datensicherheit zu garantieren. Für die Hersteller ist so ein Siegel ein Verkaufsargument, für den TÜV auch eine Einnahmequelle. Grundlagen des Siegels seien internationale und selbstentwickelte Standards und das, was der Hersteller jeweils geprüft haben möchte, so der TÜV. Das Siegel ist freiwillig und die Kosten dafür trägt der Hersteller.
Über Sicherheit im digitalen Zuhause war das ein Beitrag von Anja Nehls.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die umweltfreundlichste Lösung ist sicher der Fahrradverleih am Urlaubsort, doch viele Menschen möchten ihr eigenes Rad oder sogar mehrere Räder mit dem Auto dorthin bringen. Vielleicht, weil es die eigenen Ansprüche besonders gut erfüllt oder weil man einfach daran gewöhnt ist. Dann ist ein Fahrradträger erforderlich und damit kann der Drahtesel auf dem Dach oder auf der Anhängerkupplung transportiert werden. Wie gut solche Träger sind, das hat die Stiftung Warentest untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Lieber auf dem Dach transportieren oder Huckepack hinten. Marktanalysen zeigen, dass in Deutschland vor allem Kupplungsträger für den Fahrradtransport verkauft werden. Zu rund 2/3. Nur 1/3 entscheidet sich für einen Dachträger. Vor- und Nachteile haben beide Systeme, sagt Warentester Nico Langenbeck. Der Transport auf der Anhängerkupplung sei aber die bequemere Variante.
Der große Vorteil gegenüber den Dachträgern ist natürlich, dass ich das Rad nicht so weit hochheben muss, dass ich relativ nah am Boden bin und entsprechend nicht so viel Kraft aufwenden muss. Gerade bei schweren Fahrrädern wie zum Beispiel E-Bikes ist das natürlich ein deutlicher Vorteil.
Beim Dachträger ist der Luftwiderstand beim Fahren höher, was den Kraftstoffverbrauch erhöht. Bei der Nutzung einer Anhängerkupplung samt Rädern wird allerdings die Sicht des Fahrers nach hinten etwas eingeschränkt. Auch die Funktion von elektronischen Einparkhilfen kann gestört werden. Vor dem Kauf sollte zudem zuerst im Fahrzeugschein ein Blick auf die erlaubte Stützlast der Kupplung geworfen werden. Die Stiftung Warentest untersuchte 8 Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Fast alle konnten in puncto Haltbarkeit und Handhabung überzeugen.
Abklappbar heißt, dass ich den Fahrradträger auch mitsamt der Räder abklappen kann, um damit besser an den Kofferraum zu kommen beispielsweise. Und faltbar heißt in dem Fall, dass ich den Träger, wenn er denn nicht gebraucht wird, auch relativ kompakt zusammenfalten kann, um ihn dann beispielsweise im Keller abzustellen. Das klappt auch in den meisten Fällen relativ gut. Und sie brauchen natürlich nicht so viel Platz entsprechend für die Lagerung.
Allerdings erhielten nur 3 Fahrradträger eine gute Gesamtbewertung. Denn beim Crashtest stellte sich heraus, dass bei einigen die Befestigungselemente nicht stabil genug waren. Vollbremsungen oder das Befahren von stark unebenen Strecken können zum Sicherheitsrisiko werden, so Nico Langenbeck.
Ein Träger ist komplett wirklich weggeflogen, 2 andere waren nicht mehr umschlossen. Die haben sich also entsprechend gelöst und ein weiterer Fahrradträger, der schnitt bei diesem Test mit ausreichend ab. Da war es so, dass bestimmte Teile abgebrochen sind, umhergeflogen sind und das kann natürlich auch zu einer potenziellen Gefahr werden. Ein Fahrradträger ist auch bei der Vollbremsung durchgefallen, auch hier wurde abrupt abgebremst. Der Fahrradträger ist dann gegen das Auto geprallt, hat das Auto auch eingedellt. Das ist natürlich ein Punkt, der auch so nicht passieren darf.
Mit Preisen von 430 bis 665 Euro waren die Testmodelle nicht gerade günstig. Am Ende lag der teuerste Fahrradträger vorn und zwar mit deutlichem Vorsprung. Warentester Nico Langenbeck.
Thule mit Namen EasyFold XT2 kostet ca. 665 Euro. Es gibt aber auch noch 2 günstigere, gute Modelle, die mit 2,5 abgeschnitten haben. Ein Modell von Eufab Premium 2 Plus und ein Modell von Oris Traveler 2. Beide Träger liegen im Bereich von ca. 450 Euro und sind entsprechend auch zu empfehlen.
Mit diesen Fahrradträgern sei ein sicherer Transport gewährleistet. Voraussetzung ist allerdings, dass die von den Anbietern empfohlene Höchstgeschwindigkeit von rund 130 Kilometern pro Stunde nicht überschritten wird. Die Warentester empfehlen auch, bei längeren Strecken ab und an die Befestigungen zu kontrollieren und leicht zu verlierende Teile, wie etwa Luftpumpen, von vornherein im Innern des Fahrzeugs zu verstauen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Sie können die Beiträge dieser Sendung im Internet unter deutschlandfunk.de nachhören oder auch in unserer kostenlosen Audiothek-App. Philipp May erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um Schneemassen und Glatteis zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Musik